Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats Cold Brews. Und ich habe einen Gast in der Leitung, den viele vielleicht gar nicht kennen werden, aber ich freue mich schon sehr, sehr lange auf ihn. Peter Litterst. Peter Litterst ist ein Paradebeispiel für die gelebte Verkehrswende. 3 Autohäuser verkauft, einen gigantischen Bikeshop mit beeindruckender Online-Präsenz aufgebaut und das kurz vor der Branchenkrise. Bereut er den Schritt? In diesem Gespräch gibt Peter tiefe Einblicke in die aktuelle Marktsituation. Überproduktion, die Auswirkungen neuer US-Zölle, ob weitere Rabatte kommen und wann oder ob sich der Markt überhaupt wieder stabilisiert. Wir blicken kritisch auf die Fehler der Branche und einzelne Player, diskutieren, was wir selbst in der Hand haben und fragen uns, ob das Licht am Ende des Tunnels vielleicht doch nur der entgegenkommende Zug ist. Händlerperspektive pur. Das wird ehrlich, fundiert und spannend, da bin ich mir sicher. Und das Beste, dranbleiben lohnt, denn im Anschluss verlosen wir noch 3 fette Einkaufsgutscheine bei Statera Bikes. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal rein.
Hallo bei Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews. Und heute wieder mit einem Gast, der im südlichen Deutschland sitzt, sag ich mal. Ich habe den Peter Litterst in der Leitung. Und viele werden den vielleicht gar nicht kennen, ist jetzt kein Name, kein Athlet, der einem schon mal über den Weg gelaufen ist. Ich persönlich habe dich jetzt auch zum ersten Mal in der Leitung. Ich freue mich super, dass du hier bist. Hi Peter.
Hi Dennis, grüß dich. Vielen Dank für deine Einladung, für den Podcast.
Ja, ich fand das super spannend. Ich weiß nicht, ob dir die Caro, deine Marketing-Vertraute, gesagt hat, wie ich euch eigentlich kennengelernt habe. Da können wir später darauf zukommen. Ja, ganz kurz, um die Leute mal abzuholen. Du bist der Geschäftsführer und Eigentümer von Statera Bikes.
Richtig.
Und wer Statera Bikes jetzt nicht kennt, ihr seid kein kleiner Bikeshop um die Ecke, der aus dem Keller die Teile verkauft, sondern man kann schon sagen, einer der großen Player in Deutschland, so, oder?
Das kann man sagen, ja, absolut. Wir sind einer der größeren Player in Deutschland im Online-Bereich auf jeden Fall. Was das Filialsystem angeht, da haben wir tatsächlich nur einen Standort hier vor Ort. Aber was die Volumen angeht, glaube ich schon, einer der größeren Partner, ja.
Ja, genau. Ich bin nämlich auch auf der Fahrradsuche im Internet über euch gestolpert, hab dann auch zugeschlagen und kam dann irgendwann mit der Caro ins Gespräch und ich fand diese Story, die hinter Statera Bikes ist, die fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, ich möchte euch unbedingt mal in Podcast einladen, weil für mich gibt's wenig Leute, die so sehr für Mobilitätswende stehen wie du, weil du eigentlich aus der Automobilbranche kommst. Du hast 3 Autohäuser gehabt, glaube ich, habe ich recherchiert.
Ja, das stimmt, genau.
Ja, und ich finde ja Auto ein total geiles Thema auch. Und du hast dann entschieden, nee, Auto, Car is over, ich mache jetzt Fahrrad. Oder, das ist jetzt meine Quick-Analyse, aber du hast wahrscheinlich eine längere.
Ja, die längere ist tatsächlich, wäre brutal lang und sehr ausführlich, aber im Großen und Ganzen geht's in der Automobilbranche, die ich übrigens als Vorreiter sehe, auch für die Fahrradbranche, nur mit einem Zeitversatz von 10 Jahren. Da werden wir nachher vielleicht noch ein paar Themen dazu aufschnappen können. Aber alles, was die Fahrradbranche gefühlt jetzt erlebt, hatten wir in der Autobranche vor 10 Jahren. Und genauso war es auch bei uns dann der Fall, dass wir im Jahr 2019 meine Gesellschaft da und ich entschieden haben, dass wir in den Verkauf gehen, weil der Druck der Hersteller immer größer wurde, immer mehr zu wachsen, immer mehr Volumen zu machen. Man wollte immer mehr mit weniger Partner zusammenarbeiten, also ein Verdrängungswettbewerb par excellence und das am besten mit weniger Partnern und weniger Netzstrukturen, Organisationen. Und deswegen haben wir uns 2019 entschieden, dass wir diesen Kampf nicht weitermachen wollen. Was Intrabrand im Autohaus angeht, war es wirklich verrückt. Und wir wussten, dass wir da nicht auf Gedeihen Verderb mit wachsen wollen. Wir waren ein größerer Betrieb, der sich im Vertrieb sehr stark fokussiert hat auf Großkundenfahrzeugverkauf, aber auch im Service sehr, sehr gut war, waren mehrfach Partner des Jahres der gesamten Volkswagen-Organisation. Also wir hatten ein sehr erfolgreiches Business und trotzdem die Entscheidung getroffen, dass wir den Weg, so wie es der Hersteller eigentlich vorgibt, Volkswagen und Audi nicht mehr mitgehen wollen. Und sind dann in den klassischen M&A-Prozess eingestiegen im Jahr 2019, der dann am 31.12.2020 in die Übergabe an eine Händlerkette, benachbarte Händlerkette, überging, ja.
Also ihr hattet, habe ich jetzt rausgehört, VW, Audi, Autohaus.
Ja, genau.
Da ist wahrscheinlich dann Leasing auch ein Riesenthema, wie jetzt.
Absolut.
Ne, wie jetzt in der Bikebranche ja auch. Aber ich höre raus, wenn ich jetzt Autohändler wäre und mein Herz fürs Auto brennt, dann würde ich mir vielleicht irgendwie was Neues überlegen, dass ich sage, ich mache jetzt auf Sportwagen exklusiv oder Oldtimer oder so. Hast du da keine Zukunft gesehen oder bist du gar nicht so der Autonerd?
Tatsächlich bin ich eigentlich gar nicht so der Autonerd. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als der Audi R8 rauskam im Jahr 2005, also dieser Supersportwagen von Audi. Und da waren wir damals exklusiver Partner für dieses Vermarktungskonzept. Das hatten ja nur wenige Partner bekommen, dieses Vertriebskonzept des neuen R8 zu verkaufen. Und dann hat man uns von Audi einen Audi R8 auf den Hof gestellt und hat gesagt, den kann ich jetzt mal fahren. Das Auto hat mich nie begeistert. Also ich bin jetzt nicht ein klassischer Mensch, der sagt, boah, ich muss unbedingt einen Porsche haben oder ich finde Porsche geil. Also ich habe mit Autos tatsächlich nur einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, dass es mein Business war für in Summe 30 Jahre, aber nicht irgendwie die Affinität, dass ich sagen muss, okay, ich habe jetzt einen Bezug zu jedem Auto und ich sehe mich jetzt da in einem Porsche oder einem Audi R8 durch die Gegend fahren. Ich war immer der klassische Betriebswirtschaftler und habe eher auf die kleineren Autos Wert gelegt. Ich fahre einen Suzuki Jimny aktuell, der mir sehr viel Spaß macht und da komme ich auch sehr gut klar. Also ich bin kein Autonerd, das will ich damit sagen. Deswegen war für mich auch keine Situation, dass ich gesagt habe, ich bleibe jetzt in dem Business oder will da eher was anderes tun.
Ja, aber spannend, wir beide sind jetzt schon tief in der Fahrradbranche, logischerweise, und es ist ja krass, wie die Fahrradbranche immer sagt, sie wäre so ein bisschen öko und wir fahren jetzt alles mit dem Fahrrad und so. Und wenn du dich dann auskennst, sind unheimlich viele, die Autos eigentlich geil finden, ne? Die irgendwie einen Oldtimer in der Garage haben oder, wie du sagst, mit dem Porsche gerne mal rumflitzen. Ne? Keiner redet gern drüber, aber irgendwie ist Automobil ja immer noch Faszination.
Ist immer noch Faszination, ist ja auch gut so für Deutschland auf jeden Fall. Es ist ja eine große Branche, die daran hängt und dass man da noch ein Stück weit, dass man da diese Menschen braucht, die auch solche Autos kaufen, ist klar. Ja. Aber tatsächlich, mich hat es nie abgeholt. Ich war eher der klassische Betriebswirtschaftler.
Wobei ein Jimny ist jetzt auch kein Brot- und Butter-Auto. Das fährt man auch, weil man schon irgendwas da aussagen will, ne? Oder den geilen Wagen.
Ja, ich bin aber kein Jäger oder sonstigen dergleichen. Also es ist einfach für mich ein Fortbewegungsmittel und ich finde das klein und cool und schön. Und ich habe auch nur tatsächlich 1,5 Kilometer von der Arbeit bis nach Hause. Somit braucht man auch nichts Großes in der Art und Weise.
Ja. Und ihr habt dann echt so einen harten Cut gemacht, habt gesagt, wir schließen jetzt Autohaus zu und machen Fahrradladen auf.
Ja, der harte Cut war so geplant, als wir im Oktober 19 uns entschieden haben, es zu verkaufen. Und dann sind wir in den M&A-Prozess eingestiegen. Und was natürlich dann für uns ein Thema war, mitten im M&A-Prozess im Januar, Februar 2020 war Corona da. Und plötzlich hieß es Lockdown, alles zu. Also wir haben in einer wahrscheinlich schlechtesten Ausgangsposition damals einen M&A-Prozess für ein Autohaus gemacht, das geschlossen werden musste, weil das der Staat gesagt hat, es gibt einen Lockdown. Wir haben es dann etwas rausziehen müssen, weil dann auch der potenzielle Käufer gesagt hat, naja, die Prozesse oder die Verhandlungen momentan einzustellen, sind dann, nachdem der Lockdown wieder mal kurzzeitig offen war, dann in den Prozess wieder eingestiegen und haben 31.12.20 dann übergeben tatsächlich, ja.
Cool. Und ja,
genau, und parallel dazu haben wir ja schon unser Fahrradgeschäft am Start gehabt, das ja eigentlich aus der Story entstand, dass du mal ganz kurz den Einblick kriegst. Wir hatten ja, unsere Autohäuser waren sehr erfolgreich mit den Marken und es gab dann die Möglichkeit, ein benachbartes Grundstück zu erwerben, weil da ein Supermarkt sich umgliedern wollte an einen anderen Standort und wir wollten oder haben damals gesagt, okay, ein benachbartes Grundstück und Autohaus braucht immer Platz. Macht es eigentlich Sinn, dass wir uns damit beschäftigen, haben es dann kurzfristig gekauft, war noch gar nicht, da gab es noch keine Gedanken an Fahrrad. Als wir es dann gekauft hatten, haben wir immer mehr in die Richtung
gedacht. Da ging es um die Expansion des Autohauses noch.
Genau, eher um die Expansion des Autohauses. Bis dann irgendwann so die Idee kam, Mensch, Fahrrad, das war aber wirklich noch vor E-Bike. Also wir hatten, das war 2011, da hatten wir ganz, ganz, ganz schwache Anfänge. In den Niederlanden war es schon ein bisschen ein Thema, da kam es ja auch relativ den meisten E-Bike-Themen her. Aber in Deutschland war es noch kein Thema. Und wir haben uns entschieden, 2011 dann tatsächlich aus dem ursprünglich geplanten Anbau fürs Autohaus dann einen Radladen zu machen, weil ja, es war auch selber ein Stück weit, ich war selber gern Radfahrer und habe gedacht, da gibt es noch einen Markt. Es gibt eigentlich jetzt nicht so viel größere Radläden, wo man was findet. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir einen Radladen reinmachen. Aber wie gesagt, noch alles vor der klassischen E-Bike-Boom-Geschichte. Mhm.
Aber bist du selber auch Radsportler, radaffin oder war das auch wieder eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, dass du gesehen hast, Fahrrad, da geht jetzt was, da gehe ich rein. Wären es Waschmaschinen gewesen, hättest du Waschmaschinen gemacht.
Nein, tatsächlich war es da keine betriebswirtschaftliche Entscheidung, sondern eher aus Passion. Also ich war selber gern Radfahrer im Rennrad- und Mountainbike-Bereich und da war es eher so, dass ich eher die Passion dazu gesehen habe. Ich habe gedacht, gibt's ein Größeres? Ja, gibt es nicht so viel Größeres in der Gegend? Wenn, dann muss man relativ Richtung Freiburg schon wieder gehen, dass man einen größeren Radladen findet, wo eine gewisse Auswahl ist. Und dann die Passion, dass ich gesagt habe, Mensch, da gibt es doch Platz in dem Bereich. Und es war, wie gesagt, für mich eine Angelegenheit. Also mich hat immer mehr gefreut, ein neues Fahrradmodell tatsächlich im Laden stehen zu haben, wie einen neuen Audi. Also von dem her, da gab es dann schon, ja, nicht nur die betriebswirtschaftlichen Themen, sondern auch das Thema, dass ich gesagt habe, da habe ich Spaß dran.
Ja, und vielleicht auch durch den Verkauf natürlich den nötigen Cash vielleicht auch in der Tasche, um sowas in der Größe aufzuziehen, ne?
Ja, man muss immer so dazu sagen, das war ja 2011, als wir uns dazu entschieden haben, der Verkauf war 2020, aber wir hatten tatsächlich ja immer mit relativ großen Beständen im Autohaus zu tun, das heißt, wir wussten immer, wie man damit umgehen muss, wir hatten auch immer einen relativ hohen Lagerbestand bei uns im Autohaus und deswegen, das war für uns nie ein Hemmschuh, dass wir gesagt haben, oh, da haben wir zu viel Werte, das war uns im Autohaus-Business immer bewusst, dass man nur mit hohem Lagerwert oder hohem Lagerbestand und Auswahl letztendlich was verkaufen kann.
Aber ist im Autohaus nicht so, dass du reingehst, suchst dir ein Auto aus und dann bestellst es und es kommt irgendwann? Du hast doch nicht lagernd die Autos stehen, oder?
Laut Händlervertrag hast du schon gewisse Verpflichtungen. Du hast eine Lagerwagenverpflichtung, du hast eine Vorverwagenverpflichtung. Also du hast schon gebundenes Kapital in dein klassisches Umlaufvermögen, was die Fahrzeuge angeht. Aber unser Schwerpunkt war auch klassisch das Dienstwagengeschäft, das heißt hochwertige, neuwertige Fahrzeuge der VW und Audi AG. Und da hatten wir dann halt 500, 600 Fahrzeuge an Lager. Und wenn du das dann im Durchschnittswert von 25.000 Euro hochrechnest, also da kam auch schon was zusammen. Das heißt, es war aber für uns immer in Ordnung. Wir wussten, in dem Bereich müssen wir Auswahl bieten und sind auch schon da relativ früh ins Online-Business eingestiegen. Natürlich über die klassischen Plattformen Autoscout und mobile.de. Mhm. Und haben da schon relativ viel auch online vermarktet tatsächlich, ja.
Also gibt es schon eigentlich, wenn ich das jetzt heraushöre, ziemlich viel Parallelen zwischen Autoverkauf und Fahrradverkauf.
Ja, es gibt sehr viel Parallelen. Auf jeden Fall, was die Vertriebswege angeht oder wie sich die Vertriebswege entwickelt haben. Das Autohaus-Business hat sich ja auch permanent verändert. Auch die Konzentration und die Vorstellungen der Hersteller haben sich verändert. Und auch die Vertriebswege, wie wir es definiert haben im Online-Bereich, aber auch letztendlich, wie man Vertriebskonzepte definiert. Und das finde ich eigentlich auch gerade momentan sehr spannend. Wir reden sehr viel über Leasing aktuell und immer mehr über Finanzdienstleistungsprodukte. Wir haben im Autohaus, also mein Standardsatz, wir haben wahrscheinlich schon Befreundete oder Bekannte von mir öfters gehört, aber ich habe im Autohaus noch bis vor 10 Jahren Autos verkauft und die letzten 10 Jahre meiner Autohauszeit habe ich Raten verkauft. Mhm. Und das Gleiche passiert uns auch im Fahrradbereich und ich finde das aber insoweit eine ganz, ganz coole Story. Ich bin da auch sehr aktiv und gehe mit den Leasinggesellschaften sehr offen die Themen an, weil ich eigentlich von den Leasinggesellschaften und von den Herstellern eigentlich die Vertriebskonzepte fordere, dass wir zwischenzeitlich auch in die Richtung gehen sollen, weil wir reden immer von diesen beschissenen Streichpreisen und immer von dem Thema, dass man sich battelt um Nachlässe und im Online-Business logischerweise immer der günstigste sein muss, um ein Stück weit was zu verkaufen. Ich glaube, wir hätten das Thema nicht, wenn wir über Raten gehen, weil das hat auch der Automobilbereich gezeigt. Wir haben nicht mehr über Neupreise oder UPEs, wie man sagt, unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller gesprochen. Wir haben nicht über 20% Nachlass gesprochen, sondern wir haben über eine Leasingrate gesprochen. Mhm. Intelligenz in der Leasingrate liegt ja nicht nur daran, dass der Hersteller auch dadurch was die Brand angeht, keine Schmerzen hat, sondern es geht ja auch darum, dann die gesamte Wertschöpfungskette, die hinter dem Leasing, hinter dem Finanzkauf, hinter dem Abo-Modell liegt, letztendlich zu nutzen. Also sprich dann, wenn ich das Fahrrad intelligent verkaufe, wenn ich eine Finanzdienstleistung dahinter hänge, wenn ich eventuell noch dem Kunden einen Akkuschutz verkaufen kann, einen Diebstahlschutz verkaufen kann als weiteres Wertschöpfungsthema und dann letztendlich nach der Zeit das Fahrrad wieder zurücknehme und dann in den Zweitvermarktungsweg geben kann, also sprich Used Bikes, was wir auch sehr erfolgreich seit 2 Jahren jetzt machen, dann habe ich natürlich schon wieder den zweiten Vermarktungsweg auch wieder als Wertschöpfung und ich denke, wir müssen alle ein Stück weit umdenken, weil der klassische Vertrieb, und das sieht man ja gerade momentan jetzt, nur über den Preis zu definieren, wird immer schwieriger, definitiv, ja.
Ja, aber also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber eine Leasingrate errechnet sich ja auch am Ende über den Preis des Produktes, oder? Ein teures Rad hat eine höhere Leasingrate, ein günstiges Rad eine kleinere.
Absolut, aber ich habe natürlich über Vertriebsthemen, sprich über eventuell subventionierte Restwerte einen großen Hebel in der Hand. Also sprich, ich gebe vielleicht einen Teil meiner Marge in eine Restwertstützung rein oder der Hersteller, der jetzt momentan ein Problem hat mit einem Fahrrad, sowas in der Autobranche auch. Also wir haben ja gewisse Fahrzeuge gehabt, die sind schwer gegangen. Aber wenn man natürlich eine Leasingrate gemacht hat, wo der Kunde gesagt hat, naja, zu dem Preis baue ich mir es zu oder mache ich es, dann war es möglich. Also letztendlich eine Definition der Leasingrate, die aber auch über Subventionen seitens der Hersteller geht oder seitens Subventionen, wo wir sagen, wir sehen den Restwert einfach bei dem Fahrrad höher und dementsprechend, der Restwert ist ja im Endeffekt die ausschlaggebende Größe für die Leasingrate. Also drei Faktoren, der Kaufpreis, der Zinssatz und der Restwert, das sind eigentlich die Größen, anhand dessen sich eine Leasingrate berechnet. Und bei allen drei Themen habe ich als Hersteller und vielleicht auch als Händler oder Mithersteller-Mithändler die Möglichkeit, die Rate so intelligent hinzukriegen, dass es für einen Kunden interessant wird.
Ich selbst habe noch nie ein Rad geleast. Ich weiß es nur aus der Autobranche, dass bei der Rückgabe eines Leasingfahrzeuges sehr penibel geguckt wird. So, wo sind die Kratzer? Und
tatsächlich,
Und wenn jetzt ein Fahrrad sportlich bewegt wird, dann hat es ja auch so seine Schäden und Abnutzungen. Wie wird denn das in der Fahrradbranche gehandhabt? Ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird.
Ja, tatsächlich war es, wie du sagst, es war in der Autobranche, ist, böse Zungen sagen, ja, es war immer noch das Geschäft, das am Anfang nicht gut war, hat man bei der Rückgabe des Fahrzeugs dann versucht, besser zu machen, indem man dann doch Schäden aufgenommen hat und dem Kunden berechnet hat, die vielleicht nicht so da waren. In der Fahrradbranche, wir machen es jetzt ja auch schon seit 2 Jahren tatsächlich, indem wir Leasingräder ankaufen. Wir schreiben unsere Kunden an, wir rufen unsere Kunden an, Leasing ist fertig, hättest du Interesse am neuen Fahrrad, wir nehmen dann altes zurück. Also wir gehen da schon damit um, wir schauen uns logischerweise das Fahrrad schon an. Aber aktuell ist es so, dass aufgrund der Situation, dass die Restwerte, die ja gesetzlich festgelegt sind, im Rahmen dieses sogenannten Geldwertevorteils und steuerlichen Vorteils, die sind ja definiert und liegen je nach Leasinggesellschaft zwischen 17% und 18% vom ursprünglichen Neupreis. Und da hast du eigentlich nie Schmerzen, dass du nicht klarkommst. Das Rad kann gar nicht so verrammelt sein, dass ein Fahrrad, das 5.000 Euro gekostet hat, nach 3 Jahren keine 1.000 mehr wert ist. Ja. Also einfach aufgrund des geringen Restwerts, den das Finanzamt ja festgelegt hat oder die Finanzbehörden, hast du eigentlich da nie Schmerzen. In der Regel ist es eher so, dass wir fast jedem Kunden oder eigentlich jedem Kunden sagen können, wenn du dein Rad zurückgibst nach der Leasingzeit, können wir dir mehr bezahlen wie den Restwert des Rads und also immer dem Kunden auch noch einen kleinen Benefit on top nach Auslauf geben.
Ja, und diese gesetzlich festgelegte, wie du sagst, relativ niedrige Restwertbemessung, ist das so eine Art Subvention von der Regierung, dass sie sagen, das Leasing, Fahrradleasing wollen wir pushen?
Dass der Restwert so niedrig ist, ist eher ein Nachteil tatsächlich, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, also für die Vermarktung, würde der Restwert jetzt wie im Autobereich frei möglich sein. Da haben wir Restwerte gehabt von 40-50% tatsächlich nach 3 Jahren. Dann würde die Rate natürlich nochmal sinken. Klar. Aber der Gesetzgeber sagt ja aufgrund dieses Steuermodells, dieses Dienstfahrrades oder des Überlassungsfahrrades an den Mitarbeiter, darf der Restwert nur in der Dimension sein. Also weil die Leasingrate ist ja für den Mitarbeiter, der über Jobrad oder über ein Bike-Leasing das macht, ist ja steuerfrei. Das heißt, diese Steuerfreiheit soll im Endeffekt dann nicht nochmal zu einem weiteren steuerfreien Verkauf dann führen. Also der Restwert ist halt einfach aufgrund der steuerlichen Thematik so festgelegt.
Ja. Krass. Wir haben eben gesagt, wir wollen nicht so viel über Zahlen sprechen, aber eine fand ich trotzdem so geil, eine Zahl, dass ihr, aber ist dies ja auch kein Geheimnis, die kann man ja im Netz auch nachlesen, dass ihr in der Hauptsaison bis zu 350 Räder am Tag über die Theke gehen.
Genau.
Gerade mal im Hinblick aufs Leasing, wie ist das prozentual? Wie viel macht mittlerweile das Leasing aus?
Ja, da muss man unterscheiden zwischen dem klassischen Ladengeschäft, also diesem Offline-Thema und dem Online-Thema. Wir haben natürlich im Online-Bereich nicht die so hohen Quoten wie im Offline-Bereich. Im Offline-Bereich sind wir zwischenzeitlich bei über 50% Leasing-Anteil. Im Online-Bereich ist es so, dass tatsächlich noch der klassische Klick und ich kaufe schnell. Der höhere Anteil ist, da sind wir bei 10%, aber ist auch ausbaufähig. Wir bieten allerdings auch online das Leasingmodell an. Da muss der Kunde allerdings dann eben erst relativ, ja, noch ohne Schnittstelle, weil die Leasinganbieter das noch nicht haben, online bei uns anfragen. Wir müssen dann den Vertrag anfragen bei der Leasinggesellschaft. Das heißt, wir haben da eben nicht den schnellen Klick. Online ist eigentlich der schnelle Klick eher noch der gefragtere. Also 10% Anteil online und über 50% schon im Offline-Bereich tatsächlich. Mhm.
Und die Verteilung überhaupt online, offline, wie viele kommen in Laden und kaufen bei euch ein Rad? Also Laden ist aber untertrieben. Ich habe Bilder gesehen, das ist ja wirklich ein riesen, also alter Supermarkt, wie du schon selber sagst, ist schon ganz schön Fläche, ne?
Ja, ist ganz schön Fläche, wird allerdings nochmal erweitert werden müssen, weil wir da auch als alle Nähten platzen. Wir sind schon in der Expansion mit einem weiteren Gebäude.
Ach, krass.
Aber aktuell der Anteil liegt bei 10% Ladengeschäft, 90% online. Aufgrund der Strahlkraft unseres Online-Shops und der Reichweite, die wir zwischenzeitlich auch organisch erreichen, ist es allerdings so, dass man sogar sagen muss, die 10%, die im Ladengeschäft gemacht werden, wenn man da einen Radius drüber legt, über die Postleitzahlen der Kunden, wo sie herkommen, dann bedeutet es tatsächlich auch noch, dass aus dem Ladenbusiness den 10% zwischenzeitlich mehr als 50% Kunden kommen, die uns online gefunden haben und dann halt eine Strecke zu uns in den Laden gefahren sind, um das Rad vielleicht nochmal anzuschauen oder Probe zu fahren. Also tatsächlich, die 10% Ladengeschäft profitieren zur Hälfte auch von unserer Online-Reichweite noch.
Ja, cool. Und also Probe fahren und so ist bei euch kein Thema, ne?
Ist kein Thema, nein.
Und wenn ich jetzt, also die Zahl ist natürlich so ein Top-Tag mit 350 Rädern, wie viele Leute schrauben bei euch bitte? Also wie viel seid ihr überhaupt? Es muss ja ein Riesenapparat sein, wenn du 350 Räder fertig machen musst.
Ja, wir sind 65 Mitarbeiter.
Ui.
Ich hatte vor kurzem ein Interview in einem Podcast bei EMTB News gegeben. Da kam es ein bisschen nicht so rüber, wie wir es eigentlich kommunizieren wollten. Aber ich kann es ja hier nochmal versuchen, auch für die Hörer von damals klarzustellen. Wenn wir von der Stückzahl reden, wir haben zwischenzeitlich, wir sind sehr, sehr schlank aufgestellt mit 65 Mitarbeiter. Ich bin der Meinung, gerade in der aktuellen Situation, die wir die letzten 3,5 Jahre haben, ist es für einen Fahrradhändler super wichtig, seine Kosten im Griff zu haben.
Das ist schlank. 65 ist schlank, findest du?
Das ist schlank, ja, für das Volumen, das wir machen, ist es schlank, ja.
Aber wie viel hat es im Autohaus, mal so zum Vergleich?
Knapp 200, ja.
Ach, ehrlich? Ah, okay, krass. Mhm.
Ja. Aber wir sind eigentlich für das, was wir machen, wenn du es bemisst. Es gibt ja diese ominöse Grenze, wo dann auch die Hersteller und der Fahrradhandel mal irgendwann so gesprochen hat, 1 Million Euro Umsatz pro Mitarbeiter, dann kann man Geld verdienen, dann ist das rentabel. Ob das jetzt so ist oder nicht, also die Zeiten haben sich verändert. 1 Million Umsatz heißt ja aktuell mit schlechterer Marge auch nicht unbedingt, dass es dann noch so passt. Aber wir sind auf jeden Fall, was das Volumen angeht, für das, was wir handeln und unsere Mitarbeiteranzahl sehr, sehr schlank aufgestellt und haben unsere Kosten im Griff. Dass wir so schlank aufgestellt sind, hängt aber auch damit zusammen, dass wir zwischenzeitlich 80% unserer Logistik ausgelagert haben. Das heißt, wir haben sie bei einem Dienstleister, der das gesamte Portfolio abdeckt von Einlagerung, Endmontage, Versand. Das heißt, wir buchen tatsächlich dann bei 80% der Räder nur noch den Versand und das geht dann alles automatisiert über den Dienstleister raus. Und die restlichen 20%, das sind unsere High-End-Marken, die lassen wir bei uns, hier bei uns im Haus haben, weil da will ich schon noch, dass diese Räder von unserem Montageteam aufgebaut wird. Ein Neurad-Montageteam, auch da vielleicht die Info dazu. Wir schaffen am Tag dementsprechend die 350 Räder, weil wir es eben teilweise ausgelagert haben, teilweise selbst montieren und die Neurad-Aufbauabteilung, eine eigene Abteilung, ist inzwischenzeitlich auch 10 Mann, die losgelöst von dem klassischen Werkstattgeschäft tatsächlich sind. Das heißt, die machen nichts anderes, als den ganzen Tag nur Neuräder end zu montieren.
Ja, krass. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das ist eigentlich auch ein Thema, was ich super gerne mit dir bereden würde. Wir haben ja eine etwas schwierige wirtschaftliche Situation in dieser Fahrradbranche gerade oder schon seit geraumer Zeit. Und ich habe da schon viel hier im Podcast mit Athleten gesprochen, mit Leuten aus der Industrie, aber noch nie mit einem Fachhändler oder einem Einzelhändler. Und ich glaube, ihr bewertet es ja vielleicht stellenweise anders, wie es Hersteller bewerten. So vielleicht mit ein paar Worten. So, wie würdest du die wirtschaftliche Situation in der Branche gerade einschätzen, also aus Händlersicht?
Ja, es ist tatsächlich, man muss da auch tatsächlich etwas unterteilen. Wir haben die Volumenbereiche, klassisch E-Bikes, City Tracking, Bosch 57 oder Bosch neue Motoren, Preispunkte zwischen 2.000 und 4.000 Euro, da wo das Volumen eigentlich im deutschen Markt sich bewegt. Da ist es so, dass es aktuell schwierig wird aufgrund der Situation, dass es A, ein Stück weit eine Kaufzurückhaltung gibt. Ja, definitiv. Wir reden gerade speziell im Tiefansteigerbereich von einem leicht gesättigten Markt. Das ist so. Also ich spreche jetzt klassisch nur E-Bike, das muss ich dazu sagen. Ja. Im klassischen Bereich Hardtail bis 4.000 Euro tatsächlich auch über eine schwindende oder sinkende Kaufnachfrage. Und deswegen, da gibt es einen brutalen Verdrängungswettbewerb. Da gibt es noch zu viel Ware im Markt, immer noch. Auch nach 3 Jahren und diesem klassischen Zyklus hoch, runter, reden immer noch von zu viel Volumen im Markt, auch bei Händlerkollegen, auch bei Herstellern, auch bei uns, wobei bei uns einigermaßen noch durch den günstigen Einkauf das gut wieder abzusetzen ist tatsächlich. Und dann kommen die sportiveren Themen, also was dann über 4.000 Euro bewegt mit Marken, wie jetzt bei uns Santa Cruz, Mountrecker, im E-Bike-Segment, wo man dann sagt, ja, da ist nicht so viel Volumen und da gibt es tatsächlich auch immer noch eine hohe Nachfrage und es gibt auch nicht diesen Volumendruck, dass jetzt da zu viel Ware tatsächlich im Markt ist, sondern da ist eine gute Nachfrage und eine sogar geringere Verfügbarkeit, da ist es alles wieder gut. Das E-Bike-Segment, dann gibt es natürlich Segmente wie jetzt Gravel und Rennrad. Gravel ist schon die letzten Jahre eigentlich ein aufsteigendes Thema. Das wächst auch noch, da ist immer noch Wachstum da und tatsächlich beim Rennrad merken wir auch und der Markt auch eine Tendenz zu, es gibt da auch die letzten, auf jeden Fall das letzte Jahr und jetzt aktuell auch eine weiter hohe Nachfrage oder steigende Nachfrage. Und wo es halt gar keine Nachfrage mehr gibt, ist klassisch Biobike. Das ist so verrückt, wie innerhalb von so kurzer Zeit, dass der Markt komplett eigentlich zusammengebrochen ist. Wir haben uns deswegen auch entschieden, wir machen kein Kinder-Jugendrad, Hardtail mehr, kein Biobike mehr, Ausnahme Santa Cruz und Mountrecker, die dann im High-End-sportiven Bereich noch aktiv sind. Aber bei uns wird es auch keine Biobikes außer den zwei Top-Marken in Zukunft mehr geben.
Aber Rennrad und Gravel sehe ich schon auch noch als analoge Modelle, oder? Oder sagst du, da kommt auch jetzt flächendeckend? Weil ich finde, da ist man mit dieser 25 km/h Grenze ist man unwitzig.
Das ist so. Wir haben in Summe tatsächlich letztes Jahr über 3.000 E-Rennräder verkauft und dieses Jahr werden wir ähnliches Volumen packen. Allerdings natürlich muss man dazu sagen, die kamen auch aus stark reduzierten Einkaufsthemen raus, weil tatsächlich die Nachfrage zu vollen UPEs doch nicht so da war und weil es eine Nische in der Nische ist. Also von dem her ist es aber ein spannendes Thema trotzdem, aber wie du sagst, die 25 Kilometer sind halt ein Grundproblem von einem Fahrrad, weil wenn du Rennradfahrer bist, dann fährst du eigentlich leider oder fährst du immer mehr als 25. Das heißt, du hast einen Nachteil auf der Ebene, dass du beim E-Bike halt dieses Mehrgewicht hast und vielleicht etwas träger fährst und du hast nur den Vorteil am Berg.
Ja, ja. Ich war mal auf einer Fotoproduktion, da saßen wir auf so einer Passstraße und dann kam so eine Gruppe rüstiger Rentner hoch mit E-Rennrädern. Und das war der Moment, wo ich das Thema verstanden habe. Da habe ich gedacht, ja geil, für solche Leute ist es super, weil die würden mit einem normalen Rad da überhaupt nicht mehr hochkommen. Ja. Und dass denen dann das wieder möglich gemacht wird, wieder sportiv Fahrrad zu fahren, das finde ich schon gut. Aber
das stimmt.
Einen Riesenmarkt sehe ich da jetzt nicht, aber gut, bist näher am Kunden als ich. Ne?
Wir sehen den Markt eigentlich auch nicht als Riesenmarkt an, wir sehen ihn als Ergänzung an und wir haben über unsere Reichweite das auch relativ gut vermarkten können tatsächlich, ja.
Aber wenn wir über das Überangebot an Ware sprechen, ne, volle Lager überall, da gehen ja auch die Meinungen auseinander, wer hat das verursacht? Also ne, die Hersteller schieben es gerne auf die Händler auf die Hersteller und es geht immer so hin und her. Mhm. Klar, Corona hat es verursacht. Und danach waren alle irgendwie wahnsinnig und haben bestellt wie die Gestörten, oder?
Anders kann man es nicht sagen, du triffst genau, ja. und zudem, dass wir Händler bestellt haben wie die Verrückten, dann haben die Hersteller nochmal zu dem, was wir bestellt haben, nochmal 30% oder 40% obendrauf gesattelt, weil man gedacht hat, naja, wenn die alles so bestellen und wir brauchen ja auch noch ein bisschen was an Lager und es geht wahrscheinlich unbegrenzt so weiter, dann machen wir natürlich auch noch auf die klassische Vororder, die wir bekommen haben, nochmal 30% dazu und so hat sich das hochgeschaukelt. Ja. Und dann kam die Realität, dass dann nach Corona dann dieser Hype doch relativ schnell abgeschwungen ist und plötzlich Hersteller und Handel eigentlich ersoffen sind in Ware. Und das Thema wirklich jetzt, man muss es sagen, 3 Jahre nach Corona immer noch so latent im Markt drin ist. Es gibt noch keine Nivellierung, wo man sagen kann, es ist jetzt auf einem vernünftigen Niveau und die Hersteller und die Händler wissen jetzt, was sie bestellen müssen und was geht. Es ist immer noch so unausgeglichen. Natürlich liegt es auch ein Stück weit dran, dass Hersteller sich in den Corona-Jahren extreme Produktionskapazitäten aufgebaut haben. Wenn du schaust, wie viel Produktionskapazität sich in Europa allein versammelt hat. Wir können in Europa, wenn wir alle Werke auslasten würden, die alle Marken haben, über 5 Millionen Fahrräder bauen. Das heißt, die Produktionen müssen ausgelastet werden und dann passiert halt, dass man etwas euphorischer vielleicht in die Zukunft schaut und dann Forecasts abgibt, die dann halt einfach nicht vom Handel abgenommen werden können. Dadurch passieren dann wieder neue Geschichten, dass man sich wieder von dem Thema trennen muss. Aber wir hatten ja verrückte Situationen. Die Hersteller wussten, dass die Produktion nicht ausgelastet wird. Und es gibt tatsächlich dann Situationen, wo Hersteller Produktionen unter EK verkauft haben, einfach um die Ware abzusetzen. Und das ist nicht gesund. Also letztendlich muss ja der Hersteller und der Handel Geld verdienen. Der Hersteller, um Produktinnovationen zu betreiben, weitere Produkte zu erneuern. Und wir im Handel brauchen natürlich auch die Situation, dass wir Geld noch ein bisschen verdienen können mit dem, was wir tun, klar.
Ja. Hey du, sorry für die Unterbrechung, aber du bist ja immer noch dran. Also gefällt dir unser Podcast? Dann abonnier uns doch bitte, so verpasst du auch keine Folge. Und für noch mehr spannende Inhalte, Behind the Scenes, Spaß und natürlich mega geile Verlosungen, die wir immer wieder machen, folg uns doch auch einfach auf Instagram unter @hotseats_coldbrews. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt geht's weiter in die Folge. Es gab ja skurrile Situationen. Ich weiß von einem wirklich Global Player, die konnten ihre neue Ware in Amsterdam oder Rotterdam gar nicht aus den Containern holen, weil sie ihre Lager noch so voll hatten.
So, absolut,
und,
ja.
Das ist natürlich Katastrophe, ne? Wenn der Handel dann sagt, ja, also das ganz neue Zeug kriege ich vielleicht verkauft, aber die sagen, ja, ja. Wir kriegen es aber nicht ausgepackt. Du musst erst.
Ja, das stimmt. Ne? Es gab da wirklich, wir hatten auch solche Situationen bei uns. Es gab auch bei uns die Situation, dass Hersteller uns angerufen haben und haben gesagt, wir haben 8 Container in Rotterdam stehen, aber wir haben keinen Platz mehr, die einzulagern. Es ist sogar die neuere Ware und ihr kriegt sie zum billigeren Preis wie die alte, aber ihr müsst die Seekontainer eigentlich direkt zu euch ans Lager nehmen können. Das waren dann schon die verrückten Situationen, ja.
Und dann ist natürlich gut, wenn man so viel Platz hat wie ihr, ne?
Ja, das war dann unser Vorteil, bestimmt, ja. Also die Situation war schon von beiden Seiten verursacht, da bin ich sicher. Also beide Seiten haben es geschafft, aber wir hatten dann natürlich auch diese Situation, nachdem wir wussten, nach Corona war Kaufzurückhaltung da, dann kamen natürlich, alle reden ja immer dann, man schiebt es immer relativ schnell auf den Russlandkrieg mit der Ukraine, mit der Kaufzurückhaltung, mit den Energiepreiserhöhungen. Aber letztendlich, wenn man alles zusammennimmt, glaube ich, gibt es ein gutes Bild ab. Wir kamen von der High-End-Situation. Fahrradhandel war ja während Corona sogar in der Tagesschau drin. Wir mussten selbst bei unserem Laden Security aufstellen, weil während Corona durften wir nur 40 Leute in den Laden kommen. Und wir hatten draußen Schlangen, da standen 300, 400, 500 Menschen vor dem Laden. Wir mussten mit Security dann das ganze Thema steuern. Und dann kam nach Corona, wo dann plötzlich eben dann auch noch Kaufzurückhaltung war aufgrund eben Ukraine, Energiepreise, Lebenshaltungskosten hochgegangen. Da gab es die Kaufzurückhaltung. Aber da war es ja genau noch in der Situation, dass alle noch gedacht haben, es geht immer so weiter. Die Ware war ja nicht mal da. Also immer dann diesen Produktionszyklus auch dann rechnen. Wir hatten Zeiten, wenn man damals dann eine Shimano-Schaltung gebraucht hat Shimano gesagt, 3 Jahre Lieferzeit. Es hat sich alles dann relativ in der Zeit wieder normalisiert, was dann Lieferzeit angeht. Es war dann eher zu schnell, weil dann kam plötzlich alles wieder gemeinsam in den europäischen Markt. Und eigentlich was ja immer so war und auch so sein wird, der deutsche Markt ist ja gefühlt immer der Markt, der am Schluss alles aufnehmen muss, was die Hersteller weltweit nicht verkauft bringen, schippert man einfach in den deutschen Markt rein. Deswegen sind wir, glaube ich, im deutschen Markt auch so immer mit der Situation von solchen großen Verwerfungen betroffen.
Das wusste ich auch noch nicht so. Aber es ist ja auch so, wenn du durchs Netz klickst oder so, man hat ja das Gefühl, es ist alles rabattiert. Also du kannst ja, also wer jetzt ein Rad zum UVP kauft, der muss ja fast einen Pin im Kopf haben oder sagen, er möchte unbedingt dieses Rad mit der Ausstattung in der Farbe und Preis ist mir egal. Aber ansonsten ist es ja immer noch ein bisschen Rabattschlacht, kann man nicht anders sagen. Ne?
Da gebe ich dir recht und leider ist das so. Wir alle hatten die Hoffnung, Hersteller und Handel, letztes Jahr um diese Zeit noch, als es in die Vororderphase ging, in der wir jetzt gerade momentan uns auch noch befinden, für Modell der 26. Also letztes Jahr um diese Zeit waren wir alle noch der Zuversicht, es ist das Schlimme ist überstanden. Und wir haben jetzt eine Vision, wir haben einen neuen Bosch-Antrieb, wir haben einen neuen CX-Motor, wir haben einen neuen Akku, die Fahrräder werden schöner, weil die durch den neuen Bosch-Antrieb und durch den neuen Akku einfach wieder kürzeres Unterrohr verbaut werden konnte, die Ingenieure wieder relativ schöne Räder bauen konnten, was ja auch mal nicht immer passiert ist aufgrund der Vorgaben des Akkus. Ja. Also der Hersteller Bosch gibt ja hier auch schon die Geometrien vor. Und plötzlich hat man wieder die Möglichkeit, dass man ein schöneres Fahrrad bauen kann. Es gibt eine neue Technik. Und wir alle waren der Meinung, okay, mit der neuen Systematik oder mit dem neuen Bosch-Antrieb im EMTB-Bereich gibt es die Möglichkeit, wieder preisstabil zu verkaufen. Also wir alle haben uns darauf gefreut und haben gedacht, naja, da hört jetzt das Thema auf, weil ein neues Produkt, komplett neue Fahrräder mit komplett neuem Antriebskonzept mit dem neuen CX-Motor, das wird in Zukunft dann nächstes Jahr, also sprich in diesem Jahr jetzt, uns die Möglichkeit bescheren, dass wir da preisstabil verkaufen können. Aber man hat leider eines vergessen, dass eben noch zu viel Altware im Markt war, die dann noch mehr aufgrund der Situation, dass ein neuer Antrieb an den Start ging bei Bosch, noch mehr dem Preisverfall unterlegen ist und tatsächlich dann diese Geiz-ist-geil-Mentalität am Ende des Tages größer war. Und das merken wir gerade speziell in diesem Jahr, dass der Kunde tatsächlich dann einen Preisvorteil von 3.000 Euro hatte, wenn er einen alten CX-Motor nahm im Vergleich zum neuen CX-Motor. Und die 3.000 Euro beim Fully-Bereich, Preissegmente 6.000, 7.000 Euro, waren dann wirklich ein Argument, wo der Kunde gesagt hat, naja, dann will ich nicht unbedingt den neuen, weil wenn ich so günstig ein Fahrrad kriege mit 50% abgeschlagen, dann nehme ich noch der alte, da tut's ja für mich auch. Was dann wieder zur Situation hatte, dass die neuen Räder mit den neuen Antrieben halt nicht gingen und im Markt stehen blieben, weil die unrabattiert waren Anfang des Jahres noch und dann wieder gesagt hat, naja, 3.000 Euro, ich nehme den alten CX, das passt, und die neuen blieben stehen. Was wiederum zur Aussage hatte, dass dann diese neuen Räder irgendwann relativ früh aufgrund mangelnder Nachfrage dann auch schon rabattiert in den Markt gingen. Also März, April, Mai, Juni schon ein Modelljahr 25 mit neuester Technik schon mit 15-20% online zu finden war.
Ja.
Das war so eine Schlange.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass Bosch mittlerweile auch nicht mehr alleine die Welt regiert. Ne? Es sind ja so viele gute Motorenplayer dazugekommen, die wirklich Alternativen bieten.
Absolut, ja, das stimmt.
Und es ist witzig, ich hatte kürzlich einen Podcast mit dem Rico Hase, der Chefredakteur von EMTB News, und der hat ja damals, war ja bei Highbike sehr lange, und Highbike ist ja Pionier im Thema E-Bike. Die haben ja mit dem Thema angefangen, wo alle anderen das nicht mal mit der Zange anfassen wollten, weil es einfach uncool war. Und da hat er auch erzählt, dass Bosch so harte Vorgaben hatte, in welchem Winkel der Motor eingebaut sein muss. Und damals war das ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so ein richtiges eiriges Ding. Das sah aus wie so ein Ei und es war einfach nie schön, wenn du den in dem Winkel. Und Highbike ist damals hingegangen und hat gesagt, ey, jetzt scheißen wir drauf und wir drehen das Ding einfach um. Und ich glaube, bei Bosch sind alle roten Lampen angegangen. Aber vielleicht auch viel Lernprozesse, ne, dass man auch Ingenieuren da Freiheit geben muss, dass ein Rad halt auch gut aussieht. Und ich meine, das Auge kauft mit, ist einfach so, ne?
Ja, das Auge kauft mit, aber wie du sagst, also die Marktmacht von Bosch in dem Bereich ist, es gibt viele neue Player auch am Markt, die auch sehr intelligent und schöne Systeme machen. Aber Bosch hat schon die absolute Marktmacht und kann letztendlich ganz klar, ich sage immer, die Geometrie vom Fahrrad beeinflussen durch die Art und Weise, wie sie ihre Motoren und Akkus bauen. Und das letztendlich für die Ingenieure auch nicht immer schön war in der Vergangenheit. Das heißt, sie hatten Vorgaben von Bosch. Jetzt auch beim neuen CX, dann gab es eine neue Motoraufnahme, ein neues Engine Bracket unten. Das heißt, man musste dann ein komplett neues Unterrohr entwickeln. Also der Bosch gibt ja schon relativ viel vor. Bosch sagt, das ist unser neuer Antrieb. Baut eure Räder danach. So muss man es wirklich sagen. Und da kam in der Vergangenheit auch nicht immer viel Schönes raus. Und Highbike tatsächlich damals, es war eine coole Story, dass die da tatsächlich ein bisschen trotzdem versucht haben, Aber tatsächlich mit Yamaha waren sie ja zu dem damaligen Zeitpunkt viel, viel stärker. Die waren ja anfänglich hauptsächlich bei Yamaha mit dem Antriebskonzept an Bord, weil da hatten sie mehr Freiheiten. Zwischenzeitlich siehst du allerdings auch, dass einer, der früher nur Yamaha hatte, dann mehr zu Bosch ging, jetzt im neuen Modell ja 26 nur noch Bosch macht. Also von dem her ist es schon so, die Marktmacht von Bosch ist so stark, dass die Hersteller auch gar nicht mal sagen können, komm, lass uns mal noch was anderes tun, sondern tatsächlich ja, wird Bosch immer größer und mächtiger, obwohl es auch schöne Antriebskonzepte abseits von Bosch gibt. Aber wieder zwischenzeitlich halt aufgrund der doch relativ schwierigen betriebswirtschaftlichen Situationen vieler Hersteller dann aktuell gar nicht in neue Produkte entwickelt wird, weil es halt momentan doch eine schwierigere Zeit ist, was ich dann schade finde. Man hat ja neue Konzepte, ZF finde ich einen sehr schicken Antrieb, DJI, über den die ganze Welt spricht, ist ja zwischenzeitlich bei kleineren Partnern schon mit an Bord. Aber es gibt schon sehr intelligente neue Systeme. Aber trotzdem, Bosch hat so eine brutale Marktmacht, dass die immer der Player Nummer 1 sein werden, da bin ich sicher.
Ich meine, du bist ja direkt an der Theke, sag ich mal, am Endkunden. Und ich glaube, für einen Endkunden ist auch einfach der Name Bosch so stark, ne? Sprüht so viel Vertrauen aus, dass vielleicht Daten auch gar nicht mehr das Wichtigste sind, sondern das ist halt ein Mercedes und kein Hyundai. So, ne? Dem vertraut man einfach mehr.
Das stimmt. Im Bereich Digitalisierung müssen sie noch ein bisschen Aufgaben tun. Tatsächlich, wir haben ja auch M-Flow bei uns im Produktportfolio. Und wenn du siehst, innerhalb von welch kurzer Zeit tatsächlich hier aus Fernosten E-Bike gebaut wurde, natürlich mit der Erfahrung ihrer Drohnengeschichte, ja mit Sicherheit, was den Motor angeht, aber trotzdem innerhalb von welch kurzer Zeit man ein Fahrrad bauen konnte. Man hat im Endeffekt relativ schnell für alles, das ist eine generelle Aussage meinerseits, eine Antwort. Wenn der europäische Markt was entwickelt, dann hat man relativ schnell eine Antwort darauf. Im Fahrzeugbereich, im Autobereich sieht man das ja schon seit längerem, wie sie sich da immer mehr abheben, auch was Preissegmente angeht und die Antriebstechnologie zwischenzeitlich auch komplett in der Hand haben, die Batterietechnik in der Hand haben und bei Fahrrad dann tatsächlich auch relativ schnell sagen, komm, dann machen wir halt, bauen wir ein Fahrrad. Also gefühlt ist die Gefahr, was unsere Wirtschaft angeht, schon, glaube ich, sehr stark daraus ausgelegt, wie China speziell, was für Sachen die in Zukunft noch alles andenken.
Ja,
das glaube ich. Aber schon verrückt, ja.
Ja. Aber so von deinem Gefühl her sind wir der, über die Krise so langsam hinaus? Oder ich höre das so ein bisschen raus, ne? Dass du da ein bisschen optimistisch in die Zukunft blickst. Lagerbestände gehen runter, höre ich.
Ja, tatsächlich, die Lagerbestände gehen runter. Auf jeden Fall, was die Altbestände angeht, was die Neubestände angeht. Ich finde es super spannend, gerade zu verfolgen. Wir sind ein bisschen in der Vororderphase bei vielen Herstellern. Aufgrund der Thematik, dass wir ja immer irgendwie gefühlt zu viel hatten und dann gerade speziell mittlere und kleinere Partner dann auch nicht die Einkaufskonditionen hatten, wie die großen Player letztes Jahr dennoch eine Vororder abgegeben haben, dieses Jahr dann auch wieder ein Stück weit bestraft wurden, weil dann relativ schnell dann alles doch unter den Preishammer kam, logischerweise auch unsererseits, die dann zwischenzeitlich halt einfach sagen, hey, ich mache keine Vororder mehr. Also das Modell der Vororder, wie es der Fahrradhandel in der Vergangenheit gekannt hat, dass man im Endeffekt ein Jahr im Voraus die Ware fürs nächste Jahr bestellt hat, das finde ich auch sehr kippelig. Und tatsächlich sind wir alle gespannt, wenn die Hersteller ihre Vorordern jetzt abgeschlossen haben, wie viel Zuversicht besteht aus dem Handel heraus in eine größere Vororder, oder sagen die Händler generell, naja, Vororder sind wir jetzt dreimal von der Klinge gesprungen, weil es nicht mehr funktioniert oder weil wir unter die Räder kamen oder die Liquidität nicht haben. Wie hoch ist der Vororderanteil für nächstes Jahr? Und dementsprechend kann man dann ableiten, wie zuversichtlich sind denn die Händler, die Branche. Aktuell würde ich sagen, ist es eher so, dass Vorordern deutlich geringer reingehen, weil das Risiko der Händler, sich für eine große Vororder zu committen, einfach aktuell zu groß ist. Und dann dreht sich das Ganze wieder, dass man natürlich, wenn man geringere Vorordern kriegt, also die Planbarkeit seitens des Herstellers nicht mehr da ist, aber so hohe Produktionskapazitäten in Deutschland hat, dass man ja dann entscheiden muss, produziert man blind, produziert man auf Halde, produziert man vielleicht Auslauf schon gleich im Vorhinein. Also das wird so spannend sein. Wie gehen dann die Hersteller mit vielleicht geringeren, also das ist ja nur meine Version oder meine meine Denke, dass es halt weniger Vorordern gibt. Und dann muss der Hersteller sich erneut auf eine Situation einstellen. Was mache ich mit den restlichen Produktionskapazitäten? Und als nächster Punkt, den sehe ich auch super schwierig, tatsächlich ja, Make America Great Again, unser amerikanischer Präsident, der natürlich mit seiner Zollthematik auch sehr viel in den Fahrradbereich eingreift. Wir reden ja alle, wenn man Tagesthemen anschaut und Tagesschau, nur über dieses Thema der Automobilbranche, die dadurch natürlich aufgrund der Zollthematik doch relativ stark gebeutelt ist, jetzt bei 15%. Mhm. Wir reden aber nicht, weil es nur eine Nebenerscheinung ist, über wie geht der Fahrradhandel mit der ganzen Thematik aus um. Also wie gehen letztendlich die amerikanischen Hersteller, Specialized, Giant etc. mit der Situation um, weil ja der Import der Teile und der Rahmen aus Fernost ja noch höher besteuert wird, wenn ich den nach Amerika einführe. Das heißt, gibt es da überhaupt die Situation, dass man das nach Amerika führt oder lässt man, sagt man, komm, wir schippern es gleich nach Europa, bestenfalls wieder nach Deutschland. Also ich glaube schon, dass dieses Zollthema auch noch zu relativ viel Beständen wieder im Markt führen kann, auf jeden Fall zu viel Themen, die uns dann wieder in die nächste Situation bringen können, was eventuell Preisthemen angeht. Also Produktionsauslastung und Zollthematik, was Amerika angeht, können schon wieder den nächsten Zyklus verursachen, wo man gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung geht's. Also ich finde es super spannend, was passiert, aber ich sage, wir sind noch nicht über den Punkt drüber, dass wir sagen können, so ab nächstes Jahr wird alles gut und wir verkaufen alle zu der unverbindlichen Preisempfehlung das ganze Jahr durch, weil wir deutlich mehr Nachfrage haben, wie Angebot. Es ist wahrscheinlich definitiv noch der Fall, dass das Angebot immer noch höher sein wird als die Nachfrage.
Ja, ja. Und der Kunde gewöhnt sich ja langsam auch daran, dass er gar nicht mehr zum UVP kaufen muss.
Ist die nächste negative Geschichte. Deswegen denk am Anfang zu dem, was ich gesagt habe, dieses blöde Thema der UPE, wenn wir das natürlich auch noch weg hätten. Wir erziehen den Kunden ja schon seit 3 Jahren und jetzt mit aktuell ganz, ganz neuen Modellen sogar schon dazu. Ein Modell kommt auf den Markt und ist am nächsten Tag mit 20% online zu finden. Wir erziehen den Kunden dazu und das war im Autohaus dann tatsächlich ja auch so. Das hat man ja auch damals gespürt. Wir haben immer über Nachlass gesprochen, immer über Nachlassverhalten beim Kauf, bis dann eben die Intelligenz des Vertriebssystems kam, indem wir dann über Leasingraten, Finanzraten, 0% Finanzierung, Aboraten etc. dann verkauft haben und plötzlich dieses Thema, dieses blöde Thema des Streichpreises dann eben nicht mehr hatten und dadurch auch ein Stück weit wieder intransparent für den Kunden werden, was dann auch Nachlassverhalten angeht.
Aber ich meine, es ist jetzt ein weiter Bogen, aber ist das nicht so ein Grundproblem von unserem kapitalistischen System, dass man immer wachsen will und immer noch mehr und noch mehr? Es gibt so, mir fallen 2 Beispiele ein, allerdings aus der Modebranche, 2 Firmen, die es nicht machen, die machen eine gewisse Produktion und wenn sie weg ist, ist sie weg, ja. Und der Preis ist fest und entweder du kaufst den Pulli zu dem Preis oder du lässt es, und denen geht's gut. Und die wollen das auch gar nicht anders. Also eine Brand kann ich nennen, ist auch aus der Fahrradbranche, Maloja, mit dem Peter Räuber damals hatte ich ein Gespräch. Und er sagte, jedes Jahr kommt, ich glaube, Sportcheck zu ihm und Wiener, die klinken und wollen Ware. Und immer so, ich will nicht noch einen Container in den Markt drücken. Uns geht's doch gut hier. So, alles super. Und warum passiert das in der Fahrradbranche nicht?
Weil es genau wie du sagst, es gibt Unternehmen, es gibt Hersteller, die in Familienhand noch sind, wo der Geschäftsführer die Vision festlegt und sagt, ich will eigentlich gar nicht wachsen und wenn, dann will ich mit den Händlern wachsen, die ich Vertrauen habe, die mit der Ware verantwortungsvoll umgehen können, die meine Brand nicht gefährden. Und jetzt schau dir aber die Fahrradbranche an, da sind wir ja genau in dem Thema, dass wir eigentlich, außer Porn würde ich jetzt mal sagen, dass noch in Familienhand ist, tatsächlich ein Stück weit, aber auch natürlich Strukturen hat und haben muss aufgrund der Größe, die zwischenzeitlich der Größe geschuldet sind, dann schon mit Controlling etc. alles da sind. Aber wenn du den Rest der Branche anschaust, wir reden ja die Axel-Gruppe, Canyon, alles, was da sonst so am Markt herrscht, das sind ja zwischenzeitlich alles Private-Equity-Buden, also letztendlich, da sind Kapitalgeber drin. Und das Schlimmste, was du einem Kapitalgeber sagen kannst als CEO von einem Fahrradhersteller, ist, dass wir dieses Jahr nicht wachsen werden. Ja. Also letztendlich dieses Gedeihen vor der Wachstumsthema, um letztendlich Firmenbewertungen hochzuziehen und hochzudrücken, um letztendlich die Brand nach vorne zu bringen. Am Schluss des Tages geht es ja diesen diesen Fonds oder KKR oder egal, wen du siehst, nur um die Firmenbewertungen. Und wenn dann, wie jetzt bei Canyon, das war ja auch spannend vor 4 Monaten, du hast das bestimmt mitbekommen, wenn dann tatsächlich ein Investor 300 Millionen Euro abschreiben muss, weil der Firmenwert so drastisch gesunken ist, dann ist das schon etwas, was dem keinen Spaß macht, da kannst du sicher sein.
Da bin ich mir sicher.
Und deswegen sage ich, dieses Thema leider in dem Bereich Wachstum, Umsatz, Firmenwerte, Profitabilität, ja, ein Stück weit ist ja ein Baustein auch von der Firmenbewertung, aber im Moment wird alles und nächstes Jahr wird so ein Thema sein, wird alles auf Marktverdrängung tatsächlich nochmal ausgelegt werden.
Ja. Ja, spannend. Und wenn du jetzt zurückblickst als Peter Litters, der sein Autohaus gerade zuschließt, würdest du irgendwas anders machen?
Jeden Tag, an dem ich aufstehe, sage ich mir, ich bin so froh, dass ich nicht mehr das Autohaus aufschließen muss, weil tatsächlich das war ein Franchise-System mit Volkswagen und Audi, allerdings mit der vollen unternehmerischen Verantwortung beim Unternehmer. Also letztendlich sagt der Hersteller, was er wann will, aber letztendlich am Schluss musst du die Zeche bezahlen, musst jeden Tag versuchen, das Geld zu verdienen. Die Umsatzrenditen im Fahrzeugbereich waren unterirdisch schlecht und man hat sich auf die Schulter geklopft, wenn man 0,5% Umsatzrendite gemacht hat, was unterirdisch war. Natürlich hatte man mit Volkswagen und Audi eine Brand, wo man wusste, man hat dauerhaft die Möglichkeit am Markt sich zu positionieren, aber eigentlich war es eine Sklavenhaltung. Und deswegen bin ich heilfroh, dass ich das Thema nicht mehr habe. Im Fahrradbereich bin ich sehr glücklich über die Situation, dass ich jeden Tag auch mit neuen Herstellern sprechen kann und mir kein Hersteller Vorgaben macht, wie ich das Geschäft zu führen habe, wie ich den Laden zu führen habe, welches Showroom-Konzept ich zu machen habe, sondern wir entscheiden jeden Tag aufs Neue, wollen wir mit dem Hersteller, wollen wir nicht. Machen wir hier was oder machen wir nichts? Also wir können frei und unternehmerisch selbst entscheiden. Und ich glaube, das ist so der große Plus im Vergleich zum Autobusiness. Und ich bereue keinen Tag, dass ich das Autohaus nicht mehr habe.
Ja, ja, das wollte ich hören. Das ist schön. Ja, was ich auch so schön finde an der Branche, ich meine, ich war nie in einer anderen, aber dass man mit allen Leuten immer so auf Augenhöhe spricht und alle dieselbe Passion haben, irgendwie Fahrrad fahren zu wollen am Ende des Tages. Das stimmt. Und das macht die Arbeit so angenehm.
Was wirklich die, das stimmt, aber ich muss trotzdem einen kleinen negativen Punkt noch loswerden. Wir hatten ja in den Autohäusern, wir waren ja ISO geprüft, jedes Jahr, der Hersteller hat es als Handel oder als Vertragsvorgabe gemacht. Du musst es ja, wir hatten im Jahr für alle Marken dann 14 verschiedene ISOs, da ging es um ISO für Service, ISO für Verkauf, ISO Großkunden, ISO Teilebereich. Also wir waren ISO zertifiziert an allen Ecken und Enden. Was natürlich dann auch den Vorteil hatte, dass man ganz klare Prozesse definieren musste und die Prozesse sind einzuhalten gewesen. Und da war ich am Anfang tatsächlich etwas blauäugig, weil 2011 war so meine Vision, naja, wenn man das alles, was wir im Autohaus ja gut machen, also da waren ja relativ sehr gut unterwegs mit unserer Kundenzufriedenheit. Der Hersteller hat ja unsere Kunden befragt und hat uns dann den Spiegel auch vorgehalten und da waren wir ja nicht immer sehr gut. Also war der Plan, alles, was wir im Autohaus sehr erfolgreich machen können, übertragen wir auf den Radladen. Also haben wir damals eine Serviceannahme gemacht mit 2 Serviceberatern, mit einer Dialogannahme, so wie wir es im Autohaus hatten. Das heißt, wenn du ins Autohaus gehst und dein Auto abgibst, dann ist ja ein Serviceberater da, der mit dir dann das Auto durchgeht und dann bestenfalls dir auch schon sagt, es kostet heute Abend, wenn du das Auto abholst. Also diese ganze Service-Kernprozesse, die haben wir versucht auf das Fahrrad zu überlegen oder übertragen. Und was unsere Manpower anging, ist es uns tatsächlich gelungen. Aber jetzt komme ich zum Hersteller und das ist der negative Punkt. In dem Bereich differenziert sich schon noch der Autohandel vom Fahrradhandel. Also auf jeden Fall, was die Hersteller angeht. Du hast im Autohandel natürlich einen Hersteller, der viel mehr Input gibt, der dich zweimal am Tag beliefert, der Lieferzusagen einhält. Wenn er sagt, er kann liefern, dann liefert er auch. Und das haben wir im Fahrradbereich definitiv nicht. Also die Hersteller, um letztendlich uns auch, was den Service-Level angeht, im Handel auf ein neues Level zu heben, muss der Hersteller auch noch viele Prozesse für sich einführen. Also da geht man zum Teil noch viel zu hemdsärmelig mit uns im Handel um.
Ja, ja, das glaube ich. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber ich glaube, ja, nee, ich will jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Ich glaube einfach, sind dann doch zu viele Leute, die einfach, wie soll ich sagen, man sagt ja grundsätzlich, dass die ganze Sportartikelindustrie einfach nicht so professionell ist, weil es alles so ein bisschen Freaks sind und man hat vielleicht einen Ticken weniger Gehalt, aber dafür viel mehr Spaß und das kompensiert das weniger Gehalt und deswegen ist es so, wie es ist. So.
Absolut,
da würde ich, da würde ich meine Unterschrift machen.
Das stimmt, ja.
Ja, super. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe recherchiert, dass Statera, euer Markenname, bedeutet ja so viel wie Balance halten oder Balance, ne?
Balance, Waage, genau. Ja,
dann wünsche ich auf jeden Fall, dass ihr das in Zukunft auch weiterhin so gut hinbekommt und dass der Wachstum gesund und glücklich verläuft.
Ja, das wünschen wir uns auch und wir wünschen uns wirklich auch, es ist ja immer die Situation, das vielleicht noch abschließend von meiner Seite, wächst man mit Umsatz oder wächst man profitabel? Unser Wunsch, wenn ich jetzt die Corona-Zeit, und das glaube ich kann jeder Fahrradhändler 1:1 auch unterschreiben, wir hatten alle in Corona die Situation, dass wir zu wenig Fahrräder hatten und alle mehr verkaufen hätten können, aber wir haben Geld verdient mit dem, was wir getan haben, weil wir haben nicht über Nachlässe gesprochen. Die Kunden kamen rein und haben uns das Fahrrad aus der Hand gerissen. Hauptsache, man hat ein Fahrrad bekommen. Das heißt, wir haben damals, und dann kam ja das Lieferketten-Thema in 22, wir hatten ja auch immer weniger Fahrräder, die wir verkaufen konnten während Corona, aber wir hatten mehr verdient. Und eigentlich war das so die Situation, die ich tatsächlich mir wünsche. Wir sind ja dann in die Situation gekommen, dass wir über große Deals, auch wir, unser Markt positioniert haben, allerdings mit einer deutlich geringeren Marge logischerweise, weil man musste dann Preispunkte treffen. Auch wenn man günstiger eingekauft hat, die Marge wie während Corona war es definitiv halt auch nicht mehr für uns. Und das abschließend von meiner Seite, wir haben aber ein sehr, sehr enges und vertrauenswürdiges Verhältnis zu allen unseren Herstellern. Und natürlich werden wir angesprochen aufgrund unserer Größe, wenn es ein Thema gibt mit einem Modell, das gerade aktuell nicht rausgeht oder schwieriger verkaufbar wäre. Aber wenn man unsere Preise sieht und dann sagt, naja, wie kommt ihr auf die Preise? Kann ich ganz klar sagen, alle Preise, die wir machen oder die wir aktuell präsentieren, sind mit den Herstellern so abgestimmt, sodass wir da auch versuchen, nicht gegen den Hersteller zu arbeiten, sondern mit dem Hersteller gemeinsam auch ein Problemlöser zu sein, wenn es dann um zu viel Ware im Markt geht, die man dann letztendlich absetzt.
Ja, ja, so habe ich es auch von Anfang an aufgenommen, dass ich hier mit einem sehr besonnenen Menschen spreche, der seinen Laden absolut top führt, weil sonst wird es ja auch nicht so funktionieren. Also 1A. Und wenn du sagst, das würde ich gerne doch noch hören. Also ich habe auch das Gefühl, irgendwie sind wir über den Berg rüber. Es wird alles ein bisschen besser, zwar langsam. Mhm. Und dann kommt so ein Hammer wie YT.
Ja.
Verstehst du das? Ich habe es nicht verstanden.
Ich hatte richtig wehgetan, als ich es mitgekriegt habe. Aber das Statement von Markus, das er dann ja online gegeben hat. Also ich habe die Marke auch nur so wahrgenommen, dass es so die coole In-Marke war. Und gestern Abend hatten wir erst wieder beim Essen drüber gesprochen, als wir noch Fahrrad gefahren sind mit ihm, wie das eigentlich passieren konnte. Ja, das war echt ein Schock. Ja, auch wenn man es dann ein Stück weit beleuchtet oder versucht zu analysieren, vielleicht ein Stück weit Modellpolitik, zu lang am Biosegment festgehalten, zu wenig Innovation im E-Bike-Bereich gebracht. Ich glaube, das sind so die Themen, die tatsächlich hier eine Rolle spielen. Da sieht man, wie E-Bike zwischenzeitlich halt eine Macht hat im Markt. Und wenn du kein vernünftiges E-Bike-Konzept hast als Marke, dann tust du dich super schwer. Als Santa Cruz, nur als Nebenbeispiel, als Santa Cruz vor 4 Jahren auch auf den Zug aufgesprungen ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir waren da nämlich auch gerade tatsächlich in Amerika drüben bei Santa Cruz auf Einladung mit dem Team. Und dann hat man da in dem Jahr das E-Bike gelauncht, damals das Heckler. Und Santa Cruz hat einen Shitstorm bekommen ohne Ende von den Hardcore-Kunden, die gesagt haben, boah, wie könnt ihr auch noch auf diesen konsumigen Bereich eingehen? Das geht ja gar nicht. Santa Cruz muss Bio bleiben. Ich kann dir sicher sagen, wenn Santa Cruz den Weg damals nicht genommen hätte, dann hätten die heute auch Schwierigkeiten.
Absolut.
Das E-Bike-Segment ist zwischenzeitlich so dominierend. Ja. Und auch bei einer Marke wie Santa Cruz, wenn du zwischenzeitlich also mehr E-Bikes im Markt verkaufst wie Bio-Bikes all over the world und gerade speziell im deutschen Markt, dann ist das ein Zeichen. Und das, glaube ich, war bei YT mitunter, also so würde ich es aus der Ferne und mit meinem Fachverstand versuchen zu interpretieren, das war bei YT vielleicht ein Thema, dass man sich da zu stark noch auf Bio fokussiert hat und am Anfang auch keinen Bosch-Antrieb hatte. Also letztendlich hat man da ein Stück weit vielleicht zu spät reagiert. Finde ich übrigens auch bei Canyon die gleiche Geschichte, wenn du siehst, Canyon hat auch relativ lang am Bio-Bereich festgehalten und dann auch die Situation gehabt, dass man da nicht gleich bei Bosch, wenn man anruft und Canyon heißt, auch sofort dann als Partner gelistet wurde damals, hat tatsächlich auch den Trend etwas verschlafen. Das, glaube ich, ist im Endeffekt eine ähnliche Geschichte wie YT, nur im größeren Stil. Deswegen war ja auch diese 300 Millionen Bewertungsthematik, glaube ich, ein Thema. Canyon, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist, glaube ich, auch nicht glücklich mit der aktuellen Situation, was Umsatz und Liquidität angeht. Aber ich schiebe es da genauso, vielleicht im größeren Stil, genauso wie bei YT, eher auf das Thema E-Bike.
Ja, ja. Nur trotzdem, wenn man so vom subjektiven Wahrnehmung sagt, boah, ey, langsam haben wir den Berg erklommen und dann geht so ein dicker Player da in die Krise, dann denkst du, oh fuck, ey, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Aber ja, absolut. Aber ihr habt es gut analysiert, glaube ich. Das E-Bike ist einfach Thema Number One und da kommt keiner dran vorbei und da kann ein Shitstorm kommen, so viel will von den Hardcore-Bikern, da wo ich mich auch lange zugezählt habe. Ich habe auch E-Bike lange verdammt, aber es ist einfach geil und es ist nicht mehr wegzudenken. So.
Es ist nicht mehr wegzudenken und ich glaube auch, ich bin ja sehr sicher, dass es nicht der letzte Hersteller sein wird, der das den Turnaround nicht hinkriegt, tatsächlich und leider, ja.
Ja. Naja, cool. Peter, ich fand es mega spannend, also mal einen Händler zu haben, der aus seiner Perspektive die Dinge beleuchtet, hat man nämlich noch nicht. Ich fand es super und danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast an diesem schönen Tag. Wärst du lieber Radfahren, aber... Jetzt muss er in den Laden wahrscheinlich, ne?
Jetzt muss ich schaffen, jetzt muss ich was tun. Ja, vielen Dank auch, Dennis. Das hat mir echt Spaß gemacht und hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Vielen Dank.
Super, ja, wir hören uns. Bis dann, danke dir. Ja,
bis dann, mach's gut.
Ciao. Ciao, ciao. So, und wie versprochen noch der Hinweis auf unser Gewinnspiel. Also, wir verlosen 3x50 € Shop-Gutschein für Statera Bikes. Das Gewinnspiel läuft auf Instagram. Also bitte folgt uns auf Instagram und natürlich auch Statera Bikes. Das erhöht eure Gewinnchancen. Ihr müsst jemanden unter dem Teaser-Post dieser Folge markieren. Und das macht ihr am besten bei uns und bei Statera Bikes. Das erhöht nochmal die Gewinnchance. Die Gewinner werden am Montag, den 1.9. per Story veröffentlicht und bekommen den Gutscheincode direkt per Direktnachricht zugeschickt. Das Gewinnspiel läuft eine Woche bis 31. August, 23.59 Uhr. Und jetzt drücke ich euch die Daumen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.